Bremen 2. Mare mit Stefan Puls.
Schön, dass Sie dabei sind. Das ist die alte Geschichte vom Wasser und vom Stein, die wir heute erzählen wollen. Vom weichen Wasser, das den harten Stein bricht, wenn es nur genug Zeit dafür hat. Dem Menschen gelingt es nicht immer, den Stein kaputt zu kriegen. Eine Tatsache, der Helgoland zu verdanken hat, dass es noch existiert.
Die Schwingung ist erfolgt. In mächtigen Rauchpilzen schießt der Qualm empor.
1947 war das. Da zeigte sich, dass Helgoland zu hart war, auch für mehr als 6000 Tonnen Sprengstoff. Aber nicht nur über real existierende Felsen sprechen wir heute, auch über Scheinfelsen, über Felsencamouflage. Eine Tarnung, die keiner so gut beherrscht wie der Steinfisch.
Also was sich am ehesten bewegt, man merkt so dieses Interesse, dass die Augen sich doch bewegen können. Aber auch damit ist er sehr zurückhaltend und sehr vorsichtig.
Ansonsten ein harter Bursche, dieser Fisch. Ähnlich den Seemännern, die man aus Filmen kennt, die aber hin und wieder auch in der Wirklichkeit anzutreffen sind.
Ganz schön, aber wenn du noch richtig zeigst, da kannst du ja aufhören von diesem Job. Da brauchst du diesen Job nicht mitmachen. Das wie für uns ist normal.
Fels in der Brandung. Eine Sendung über Hartes und Weiches, über menschliche Felsen in der Brandung, über Stein, der einmal Meer war und über die Frage, was der Steinbeißer wirklich beißt. Wir möchten Sie jetzt mitnehmen auf einen maritimen Ausflug und zwar nach Bayern. Richtig, nach Franken oder noch genauer ins Altmühltal, wo Maritimes eher nicht zu erwarten ist, meint man, aber das ist nur der Stand jetzt. Man muss nur mal 200 Millionen Jahre in die Vergangenheit blicken, dann sieht das schon ganz anders aus. Und was geblieben ist vom Meer oder vor allem von den Meeresbewohnern damals, ist Kalk. Bernd-Uwe Gutknecht über den Stein, der einst Meer war.
Meterdicke Mauern, respekteinflößende Säulen, filigran gemeißelte Altäre, kunstvoll geschliffene Büsten. Im Dom von Eichstätt dominiert der Kalkstein.
Millionen von Schritten haben die Bodenplatten aus gelblichem Jurakalk über die Jahrhunderte blank poliert.
Das Mittelalter dachte ökonomisch, also hat man sich den Stein natürlich aus der Nähe geholt.
Die Eichstätter Kunsthistorikerin Dr. Claudia Grund beschäftigt sich eingehend mit dem einheimischen Kalkstein und seiner künstlerischen sowie architektonischen Verwendung. Der Dom von heute ist ein Kunstepochenmix mit einer Konstante, dem Kalkstein.
Da findet man Algen, Korallen, da findet man aber auch, das ist ja die Besonderheit dieser Gegend, Fische, Lebewesen, die wirklich nur noch hier wie in einem Bilderbuch, in einem Geschichtsbuch dokumentiert sind. Und dieser Stein ist alles andere als ein totes Material, sondern der erzählt sehr beeindruckend von der Geschichte unserer Erde. Vielleicht ist das auch das Schöne, dass das hier weiterleben darf alles.
Hinter den wuchtigen Orgelpfeifen sitzt der Eichstätter Domorganist Martin Bernreuther. Für ihn ist Kalkstein ein kongenialer Klangkörper.
Wir haben im Eichstätter Dom eigentlich akustisch optimale Verhältnisse. Und dazu trägt auch dieser Stein bei, weil er den Klang etwas absorbiert. Wir haben eine Hallenkirche, es wäre hier wahnsinnig hallig, wenn das alles glatt verputzt wäre oder so. Also er absorbiert, aber nicht zu viel. Er lässt noch genügend Raum stehen, so circa 6-7 Sekunden. Insofern ist es eine optimale Akustik zum Sprechen und zum Musizieren.
Wer wissen will, welche Gesteinsart in einer Region vorherrscht, braucht nur die alten Kirchen anzuschauen. Hier ist die Erdgeschichte quasi in Stein gemeißelt. Ungefähr 5% der Erdoberfläche bestehen aus Kalk. Auf allen Kontinenten finden sich Kalkvorkommen. Die meisten wurden ursprünglich durch Ablagerungen in Flachmeeren gebildet, sogenannte Sedimente, die dann durch die Erdverschiebung über den Meeresspiegel gedrückt wurden. Der Mineraloge Professor Roman Koch ist Experte für Sedimentgesteine.
Kalke werden gebildet im Meer entweder, dann sagen wir marine Kalke, oder am Land, und das nennen wir terrestrische Kalke.
Süddeutschland ist eine der kalkreichsten Gegenden weltweit. Schwäbische und Fränkische Alb sind Großlandschaften, die überwiegend aus Kalkstein bestehen. Dieses Kalkgebirge taucht in südlicher Richtung ab und liegt im Raum München in 2.000 bis 3.000 Metern Tiefe.
Chemisch gesehen besteht Kalkstein vorwiegend aus Calciumcarbonat in Form der Mineralien Calcit und Aragonit. Je nach Region kommen auch andere Bestandteile wie Ton, Quarz oder Gips darin vor. Kalkstein kann auch durch chemische Prozesse, sogenannte Ausfällungen, entstehen. Der größte Teil ist aber biogener Herkunft. Das heißt, was wir heute als Stein sehen, war irgendwann in der Erdgeschichte mal lebendig.
Vor 200 bis 145 Millionen Jahren, im Jura, war Süddeutschland eine tropische Meereslandschaft. Das heutige Altmühlfranken lag an der Nordküste des Meeres, wo für uns exotische Tiere lebten. Krokodile, Mammuts und Saurier waren am oberen Ende der Nahrungskette. Vor der Küste schwammen Haie. Paläontologe Dr. Axel Munnecke vom Geozentrum der Universität Nürnberg-Erlangen.
Im Jura, vor allen Dingen im oberen Jura, ist hier ein sehr flaches Meer gewesen mit Inseln und mit Lagunen zwischen den Inseln. Riffe im Meer, die aus Schwämmen oder Korallen aufgebaut worden waren. Also eigentlich eine Landschaft, die so aussah wie eine Landschaft, wo man heute gerne Urlaub machen würde.
Wenn nach dem Tod von Schnecken, Muscheln, Krebsen oder Korallen, deren Schalen oder Skelette auf den Meeresboden sinken, werden sie zu Kalkschlamm, der wiederum im Laufe der Zeit zu festem Kalkstein verhärtet. Geologen sprechen von der Diagenese.
Der Hauptunterschied zwischen Kalksteinen und den sogenannten Klastika, also Sandstein, Silzstein und Tonstein, ist der, dass Kalksteine auf die Tätigkeit von Organismen zurückgehen und von Organismen gebildet werden. Und was wir in den Kalksteinen jetzt sehen, sind auch nur die Hartteile, die Skelettteile, die erhaltungsfähig sind. Bei einer Muschel zum Beispiel die Muschelschale. Von der eigentlichen Muschel, von dem Tier, sehen wir gar nichts. Oder auch von einer Koralle. Wir sehen nur das, was aus Kalk ursprünglich schon aufgebaut war.
Omnis calx ex vivo, sagen die Experten. In jedem Kalk steckt etwas Lebendiges.
Wer schon einmal bei einem Hausbau mitgewirkt hat, ist bestimmt mit Kalk in Berührung gekommen. Gemahlener Kalk wird, vermischt mit tonigen Materialien, zu Zement gebrannt, aus dem wiederum Beton hergestellt wird. Unsere Beton, Böden, Decken und Wände bestehen zu großen Teilen aus ehemaligem Kalkstein, also aus versteinerten Fischen und Fossilien.
Der Ozean ist nur ein großer See und der Ozean gilt eigentlich seit jeher als das Revier der harten Männer. Solche, die auch mal rohe Kartoffeln mit einer Hand zerquetschen können, wie einst der Seewolf, gespielt von Raimund Harmsdorff, wobei sich hartnäckig das Gerücht hielt, die Kartoffeln seien gekocht gewesen. Aber das ist eine andere Geschichte, zu der wir später kommen. Ob es sie wohl heutzutage noch gibt, die harten Männer der Hochsee? Der Kollege Jens Schellers ist mit einem Fischtrawler mitgefahren und seine Antwort war eher ja, nachdem er die Besatzung dort kennengelernt hatte.
Lass uns mal heben. Da wollen wir noch mal heben.
Was wie das früher war, haben wir die Netze mit der Hand reingerissen. Da glaubst du nicht, ne? 100%. Wenn ich wuppen muss, habe ich auch Hornhaut an den Fingern. Aber jetzt habe ich ja auch weiche Hände. Ich nehme ja Penatencreme.
Gefährlich ist, wenn er richtig schlecht Wetter, wenn er 10, 11 ist, schon gefährlich, ne? Aber wir sind hier von Jahren nach Jahren von diesem Job schon. Die Körper ist, oder mental, wir sind schon, ach, morgen dieses scheiß Wetter geht weg, ne? Da brauchst du keine Angst zeigen. Angst schon, aber wenn du noch richtig zeigst, dann kannst du ja aufhören von diesem Job. Da brauchst du diesen Job nicht mitmachen. Das wie für uns ist normal. Ne?
Harte Männer zur See, wobei sich das Berufsbild eines Kapitäns heute doch sehr von dem unterscheidet, was man sich unter einem rauen Seebären vorstellt. Da werden fähige Führungskräfte gesucht, die neben technischen Fähigkeiten gut sind in Menschenführung. Menschenführung ohne neunschwänzige Katze und Kielholen. Also gar nicht so wie in all den Filmen, die Hartwig Tegeler gesehen hat.
Der Mann ist so unberechenbar wie das Meer und der Wind.
Aber wenn der das Schiff betrat,
Kapitän kommt an Bord.
Und wenn er sich tatsächlich, synonym mit Tradition, wie ein Master Next God benahm.
Er ist kein Mensch.
Auf der Brücke und auf dem ganzen Schiff der Captain Ahab in Moby Dick oder der Captain William Bligh in Meuterei auf der Bounty oder der Captain Ver in Die Verdammten der Meere, dann mussten sich seine Untergebenen, die Seeleute, warm anziehen.
Klar machen zum Ankerlichten.
Aye, aye, Sir.
Alle Mann auf Station, Schiff verlässt den Hafen.
Aye, aye, Sir.
Und da war dann noch ein anderer Kapitän, der mit der Kartoffel, für den der Mythos vom harten Mann sprichwörtlich war. Rückschau in das Jahr 1971. Der 6. Dezember war ein Montag, der erste Tag auf den Schulhöfen nach der TV-Erstausstrahlung der Jack-London-Verfilmung Der Seewolf mit Raimund Harmsdorf in der Rolle des Kapitäns des Robbenfängers Ghost.
Der Captain ist Wolf Larsen. So wird er jedenfalls hier genannt.
Über seine Figur hatte Jack London geschrieben:
Vor vielen Jahren, ganz am Anfang meiner Schriftstellerlaufbahn, griff ich Nietzsche und seine Vorstellung vom Übermenschen an. Das war im Seewolf. Viele Leute haben den Seewolf gelesen. Keiner hat entdeckt, dass er eine Attacke gegen die Übermenschphilosophie war.
Diese Attacke hatten natürlich auch nicht die heranwachsenden Jungen auf den Schulhöfen realisiert. Sie diskutierten, debattierten, stritten nicht über Nietzsche und seinen Übermenschen.
Jetzt begriff ich, wie es mir ergangen wäre, wenn er mit aller Kraft zugepackt hätte.
Sondern über die Frage, ob Raimund Harmsdorf es als Seewolf wirklich geschafft hatte, eine rohe Kartoffel zu zerdrücken. Natürlich war sie gekocht, was so gut wie alle am Abend vorher im Fernsehen gesehen zu haben glaubten.
Du weißt nie, was er will. Wenn du meinst, du kennst ihn und segelst mit ihm in günstigem Wind, dann schlägt er um und du weißt nicht, was ist.
Damit trat dieser TV-Kapitän ein in die Reihe von Captain Ahab auf der Pequod und Captain Bligh auf der Bounty. Das Schiff, der Kapitän und seine Seeleute, ein eigener geschlossener Kosmos und die Schiffsreise immer eine Ausnahmesituation, weil es eben auf dem Ozean kein Entrinnen gibt.
Er soll erster Offizier unter Kapitän Cook gewesen sein.
Und wie ist er?
Nicht der angenehmste.
Wir werden es ja erleben. Sieht aber aus, als ob er sein Handwerk versteht.
Das Schiff ist wie ein Dampfkochtopf, die Mannschaft ausgeliefert dem, der gottgleich an der Spitze der Hierarchie steht.
Bringt das Schiff an den Wind! Vollzeug setzen!
Eine in sich natürliche Ordnung. Nach allen Seiten verschlossen, kein Ausweg, der Druck im Inneren in den labyrinthischen Gängen des Schiffes steigt demzufolge. Und nun tritt alles zutage, was an Land, als man sich noch nicht auf schwankenden, unsicheren Wassern befand, gut verdeckt unter dem Deckel, sprich unter Deck, gehalten werden konnte.
Und bei der Gelegenheit möchte ich etwas hinzufügen. Ich verlange von der Besatzung restlose Pflichterfüllung. Das gilt für die Mannschaft und für die Offiziere.
Dass da auch der Sadismus des Captain Bligh zutage tritt, das bemerkt vor der Meuterei der erste Offizier gegenüber dem, der hier tatsächlich noch Master Next God spielt.
In all meinen Dienstjahren ist mir noch nie ein Offizier begegnet, der mit so diabolischer Freude Strafen verhängt und die Menschen bis aufs Blut quält.
Wenn Sie sich übergeben müssen, besorgen Sie das Gefährlichste in Ihrer Kammer.
Der Herrschaftsbereich des Kapitäns war immer einer von purer Männlichkeit, Autorität und Herrschaft, ob nun in Zeiten der Segelschiffe oder der atomgetriebenen U-Boote. Wenn sich auf der Brücke vom Roten Oktober die gleichen Kämpfe um Recht, Willkür und Wahrheit abspielen, wie auf der Bounty oder der Pequod.
Die Leute wollen geführt werden. Sie wollen Stärke. Dann respektieren die Männer sie auch. Denn ohne Respekt geht jede Disziplin über Bord.
Ja, Sir. Stärke, Respekt und Disziplin, Sir.
Das Drama des Kapitäns im Film, wenn der Bogen überspannt ist, endet dann mit der Meuterei oder der Eheschließung, wie beim Captain Hornblower. Was die Happy-End-Variante für den harten Mann, den Kapitän, wäre, dass er auch mal das Weiche in sich zeigen, in sich empfinden kann.
Vergessen Sie nie, dass Sie der Captain eines Schiffes sind.
Der Captain eines Schiffs darf das nie vergessen.
Aye, aye, Sir.
Die andere Variante, kontrapunktisch zur Ehe, dann auf der Titanic, da kann er sich dann als Held beweisen, auch wenn er vorher in großer Naivität die Gefahren der Eisberge unterschätzt hat. Er kann zeigen, dass er ein ganzer Mann ist, da auf der Brücke des untergehenden Ozeandampfers. Denn, ja, wir wissen natürlich, dass es auf dem unsinkbaren Schiff, nun gerade sinkend, ein logistisches Problem gibt.
Ich habe das mal nachgerechnet. Und bei der Kapazität der Rettungsboote, wie Sie es gerade erwähnten. Verzeihen Sie bitte, aber es scheint mir, es gibt nicht genügend Platz für alle Passagiere.
Und auch nicht für den Kapitän, denn erstens gilt
Frauen und Kinder zuerst.
Und zweitens, der Kapitän verlässt als Letzter und damit vielleicht, wie im Fall Titanic, gar nicht mehr das Schiff.
Wenn das Meer wärmer wird, bleichen die Korallenriffe aus und sterben am Ende ab. Und das ist nicht nur bedauerlich für Hobbytaucher, das hat ganz massive Folgen. Zum Beispiel auf bis zu 25% wird der Anteil der Meeresfische geschätzt, die in Korallenriffen Schutz und Nahrung finden. Die Frage ist, kann der Mensch, der das angerichtet hat, es auch wieder reparieren, zumindest teilweise? Und dazu begrüße ich Lisa Röpke, Meeresbiologin am Leibniz-Zentrum für marine Tropenforschung, dem ZMT, Forschungstaucherin, Korallenfachfrau. Restauration von Korallen war das Thema ihrer Masterarbeit. Aber bevor wir uns ans Reparieren machen, möchte ich doch noch wissen, was man tun kann gegen das Sterben der Korallen. Was sind denn die Hauptursachen dafür?
Korallen können auf vielfältige Art gestört werden in ihrem Ökosystem. Dazu gehört einmal eben die Erwärmung der Meere, die unter anderem auch dadurch zustande kommt, dass eben die CO2-Einträge erhöht sind und wir diesen Treibhauseffekt spüren. Ein weiterer wichtiger Faktor ist auch die Ozeanversauerung, was auch wieder mit CO2 zusammenhängt. Letztendlich bildet sich Kohlensäure im Wasser, die das Kalkskelett der Meeresorganismen auflösen können. Das lebenswichtig ist gerade für Korallenriffe eben, weil sie angewiesen sind auf diese Kalkstrukturen, die sich dann Schicht für Schicht weiter aufbauen. Zusätzlich, das sind sozusagen die globalen Faktoren, die alle Korallenriffe in den Tropen betreffen. Lokale Faktoren wären dann zum Beispiel Sedimentationseinträge, die unter anderem zustande kommen durch den Bau von Hotelanlagen in touristenreichen Regionen. Andere Faktoren sind Nährstoffeinträge, wie zum Beispiel Phosphat-Nitrateinträge durch die Landwirtschaft. Letztendlich werden die Felder ausgespült und das Wasser gelangt in die Küstenzonen.
Nun will Australien über 300 Millionen Euro ausgeben, umgerechnet für die Rettung des Great Barrier Reef. Die Frage, welche Möglichkeiten gibt es, wenn so etwas passiert, ist Korallen oder ganze Korallenriffe zu reparieren, zu restaurieren?
Ich hatte das Glück, dass ich gestern tatsächlich mit einer Kollegin in Australien in Townsville sprechen konnte. Und sie konnte mir erzählen, dass eine große Summe investiert wird für Restaurationsprogramme, die sich tatsächlich mit der sexuellen Reproduktion von Korallen beschäftigen. Sprich Larven im Feld, also im Riff selber züchten. Und diese dann sozusagen auf die Substrate oder auf die Flächen, die wieder besiedelt werden sollen, ausbringen.
Da müssen wir vielleicht erstmal klären, sexuelle Reproduktion, wie funktioniert das? Wenn zwei Korallen sich ganz lieb haben, entsteht eine Korallenlarve oder wie läuft das bei denen?
Ja, sexuelle Reproduktion ist ein sehr komplexes Thema und Korallen sind in der Lage, sich vielfältig fortzupflanzen. Sie haben unglaublich viele verschiedene Modi, die sie anwenden können. In Australien, bleiben wir einfach mal bei dem Beispiel, gibt es sogenannte Mass-Spawning-Events. Also es geht letztendlich darum, dass sowohl Eizellen als auch Spermiumzellen zur selben Zeit ins Wasser gelassen werden von unterschiedlichsten Kolonien, was auch den genetischen Pool erweitert. Und die sich dann sozusagen befruchten selbstständig und sich eine Larve entwickelt. Und diese Larve, ausgehend von der Art, von der sie stammt, ist sie in der Lage, einige Stunden bis Tage rumzuschwimmen, in Anführungsstrichen, und sich auf das passende Substrat niederzulassen und von dort an wieder weiter zu wachsen.
So, nun stelle ich mir das vor, ich habe da ein ruiniertes Korallenriff. Und jetzt werden da Larven ausgesetzt oder wo lagern die sich an? Wie kriegt man beispielsweise das geeignete Substrat dahin?
Also die Substrate an für sich sind eigentlich schon vorhanden, denn das Substrat ist meist eigentlich das Kalkskelett selber, das die Korallen vorher schon gebildet haben. Und was wichtig ist für die Korallen, was sie benötigen zur Ansiedlung, sind letztendlich bestimmte Algen mit Bakteriengemeinschaften. Und wenn die vorhanden sind und auch die, sagen wir, die lokalen Stressoren in dem Falle nicht so stark sind, zum Beispiel wenn viele Nährstoffe eingetragen werden und viele Algen wachsen, wird sich die Koralle da eventuell auch nicht hinsetzen. Das heißt, wenn diese lokalen Stressoren runtergefahren sind und das Riff in einem einigermaßen guten Zustand ist, wird sich die Korallenlarve das richtige Plätzchen suchen und von dort dann wieder weiter wachsen.
Und wie kriege ich das Riff in den geeigneten Zustand? Muss man es putzen?
Ja, putzen ist ein gutes Stichwort. Putzen bzw. Pflege von Riffen könnte man es eventuell in den nächsten Jahrzehnten tatsächlich auch nennen. Der Mensch kann einiges tun, abgesehen von den globalen Faktoren, die natürlich uns auch betreffen, die wir eventuell auch reduzieren müssten, wie zum Beispiel CO2-Emissionen ist eben das große Thema. Das andere Thema sind eben wirklich die lokalen Faktoren. Also sprich zum Beispiel Wasserqualität. Ja. Wasserqualität ist, glaube ich, eins der wichtigsten Probleme, die wir haben. Und das fängt an bei Nährstoffeinträgen und mit Kombination aus Überfischung und eventuell auch mit toxischen Einträgen. Ich habe damals auf Curaçao gearbeitet und dort miterlebt, wie Einheimische oder auch andere Menschen alte Antibiotika, sprich alte Medikamente in die Riffregion entlassen haben, beziehungsweise das Riff als Abfallort benutzt haben. Und man weiß gar nicht, welche Auswirkungen all diese ganzen Stoffe haben, die letztendlich durch uns Menschen auch in die Riffe gelangen.
In welchem Umfang geschieht das denn überhaupt schon, dieses Restaurieren von Riffen?
Das Restaurieren von Riffen ist eigentlich seit so 20 Jahren, würde ich sagen, aktiver geworden. Man hat angefangen mit sogenannten asexuellen Methoden. Das sind letztendlich die Methoden, in denen Korallen abgebrochen werden oder bereits lose Korallenstücke gesammelt werden vom Grund und in Riffregionen transportiert werden, wo sie dann weiter wachsen können und wieder ein neues Rifffundament bilden.
Die werden dann einbetoniert oder was macht man damit?
Genau, es gibt unterschiedliche Methoden. Es gibt auch verschiedene Kleberarten tatsächlich. Zwei Komponentenkleber, so eine Art, ja, man kann sich das im Grunde wie eine Knetmasse vorstellen, die dann im Riff hält. Und diese Methoden sind in der Vergangenheit eben sehr häufig angewandt worden, aber haben letztendlich teilweise Erfolg gebracht, aber bringen immer nur in sehr kleinem Maßstab Erfolg. Weil man kann sich das vorstellen, bei solchen Arbeiten sind viele Taucher involviert und Taucher sind teuer, sodass eben es unmöglich wäre, die Riffe auf diese Art und Weise aufzuforsten.
Ja, man kann sich das ja vorstellen, wenn da jede einzelne Koralle neu festgeklebt werden soll, dass das sehr aufwendig ist. Das heißt aber, die andere Methode, sozusagen über die sexuelle Reproduktion, ist die erfolgversprechendere?
Ja, die ist definitiv im Kommen, Gott sei Dank, und wird häufiger angewendet, wird ausgebaut mit unterschiedlichen Methoden letztendlich und verspricht eben mit einer viel, viel höheren Anzahl von Nachkommen der Korallen, die letztendlich auch genetisch besser angepasst sind, eventuell an die Umgebungsparameter, die in den Riffen herrschen, dass sozusagen die Restauration auf größerer Fläche stattfinden kann.
Ein Fels in der Brandung kann in bestimmten Situationen recht praktisch, manchmal sogar die Rettung sein. Aber wehe, es ist in Wirklichkeit gar kein Fels, sondern ein Steinfisch. Dann sollten nicht nur kleinere Fische vorsichtig sein, auch der Mensch sollte sich dem Steinfisch eher nicht nähern und auf gar keinen Fall versuchen, sich an ihm festzuhalten. Kerstin Burlage über ein sehr besonderes Tier, das man immer im kleidsamen Felsenoutfit antrifft.
Ein Taucher schwimmt auf ein Korallenriff zu. Ein Schwarm kleiner, leuchtend roter Fische weicht zur Seite und gibt den Blick frei auf farbige Felsstücke und Korallen. Er schwimmt näher heran, seine Kamera ganz nah auf einen Felsen gerichtet. Der scheint von grünen und hellroten Algen bewachsen. Oder sind es kleine Korallen? Da zeichnet sich, er entdeckt es ganz plötzlich, in der rot-grünen Struktur etwas ab. Es sieht aus wie eine feine weiße Sichel. Er schwimmt noch näher heran. Was macht sie dort? Etwas an ihr ist verstörend.
Also was sich am ehesten bewegt, man merkt so dieses Interesse, dass die Augen sich doch bewegen können. Aber auch damit ist er sehr zurückhaltend und sehr vorsichtig. Also das dauert lange.
Und da, über der geschwungenen Linie, nur angedeutet in zartem Weiß, etwas wie zwei kleine Ausstülpungen. Ein jähes Schaudern, als das Auge des Tauchers alles zusammen, Sichel, Ausstülpungen, Weiß, plötzlich als ein grimmiges Gesicht im Fels erkennt.
Die sitzen ja wirklich einen ganzen Tag nur rum.
Achim Meyer, Biologe vom Leibniz-Zentrum für marine Tropenforschung in Bremen, kennt das. Man starrt ins Wasser und erst sieht man nichts als Felsen. Und irgendwann, mit viel Geduld, dann plötzlich einen Fisch. Oder eben auch nicht.
Also ich habe mal so einen Fisch gesehen im Schauaquarium. Das war eigentlich ein kleines Becken mit einem sehr großen Fisch, also schwer zu übersehen. Aber da auch andere Steine drin waren, war es doch wahnsinnig schwer zu erkennen, wo soll denn hier eigentlich der Fisch sein? Und die hatten dann mit so einer Nylonschnur, Angelschnur, so einen schwimmenden Pfeil darüber befestigt, sodass die Besucher dann immer sehen konnten, hier ist der Fisch.
Der Fisch heißt Steinfisch und man sieht ihn je nach tropischem Abstammungsort in den unterschiedlichsten Outfits. Mal im grauen Felsbrocken-Look, mal im fluffigen Algenpelz, dann wieder farbenfroh in Grün und Rosa. Aber immer sieht er aus, wie Steine unter Wasser eben aussehen und er bleibt auch genauso regungslos liegen.
Also hier hat das ein Kollege mal gemessen in so einer Kammer, wie häufig bewegt er sich und 98% des Tages bleibt er einfach da sitzen, wo er ist und bewegt sich kein Stück.
Es sei denn, so Achim Meyer, es kommt Beute vorbei, zum Beispiel ein kleiner Fisch. Dann klappt das halbmondförmige Maul in Sekundenbruchteilen auf und gibt einen Schlund frei.
Sehr, sehr schnell. Das ist ein ganz, ganz schnelles Öffnen des Mauls und gleichzeitig eben so ein Sog, so ein Wassersog. Und dann ist es auch schon wieder zu und der sitzt wieder da oder schluckt höchstens noch mal so ein bisschen.
Schließlich darf er ja sein Steinimage nicht aufs Spiel setzen. Wegen der Beute, die er fangen will, aber auch wegen der Beute, die er selbst nicht werden möchte. Gut getarnt als ein kleiner Fels kann er sich sicher fühlen. Entdeckt ihn doch jemand, beispielsweise eine hungrige Muräne, so weiß er sich aber zu wehren. Dann stellt er seine Stacheln auf.
Sie haben ein Neurotoxin in den Stacheln der Rückenflosse, also wie so eine Kanüle. Und wenn man da Druck ausübt auf diese Rückenstacheln, normalerweise ein Raubfisch, der zubeißt, dann würde er die Stacheln aufstellen und dann hätte der Fisch da das Nachsehen.
Beziehungsweise, wenn er auf die Idee kommt, diesen Fisch anzufassen oder gar versehentlich darauf tritt, eben auch der Mensch. Der Steinfisch gehört zu den giftigsten Bewohnern der Meere. Er mag also noch so sehr wie ein Stein aussehen. Als rettender Fels in der Brandung taugt er nicht.
Wenn Wasser und Fels aufeinandertreffen, dann gewinnt meist kurzfristig der Fels und langfristig das Wasser. Und es kann dabei vielerlei entstehen. Gischt, Getöse oder auch ein Gedicht, wie hier bei Sees Noteboom.
Scholastik. Dies ist das älteste Gespräch auf Erden. Die Rhetorik des Wassers zerspellt auf dem Dogma aus Stein. Doch bei dem unsichtbaren Ende weiß nur der Dichter, wie es ausgeht. Er tunkt seine Feder in Fels und schreibt auf die Tafel aus Gischt.
Der Felsen, über den wir jetzt sprechen wollen, ist vor allem bekannt als Touristenziel. Helgoland, die einzige deutsche Hochseeinsel. Man denkt an Hummerbuden und Kegelrobben. Allerdings ist die Geschichte dieser Insel nicht nur idyllisch. Und beinahe gäbe es sie gar nicht mehr. Frank Politz nimmt uns mit nach Helgoland.
Per Schiff unterwegs in der deutschen Bucht. Ein paar Stunden dauert die Fahrt. Am Horizont taucht zunächst ein Fleck auf. Alsbald wird er größer, gewinnt an Kontur und Farbe. Bei gutem Wetter und Sonnenschein ein hell leuchtendes Rot. Der Buntsandstein von Helgoland.
Deutschlands einzige Hochseeinsel. Wechselvolle Geschichte. Einst Domizil des berühmten Piraten Klaus Störtebeker. Ab 1402 im Besitz des Herzogtums Schleswig. Von 1714 bis 1814 dänisch, anschließend 76 Jahre lang britisch. In jener Zeit bedeutsames Ereignis auf der Insel, die Dichtung des Deutschlandliedes, 1841 durch Hoffmann von Fallersleben. 1890 neuerlicher Besitzwechsel. Großbritannien übergibt Helgoland ans Deutsche Reich im Tausch gegen Sansibar. Danach Ausbau der Insel zum Flottenstützpunkt. Im Ersten Weltkrieg mit fast 4000 deutschen Soldaten. Im Zweiten Weltkrieg Seefestung der Nazis mit starken Bunkern, großen Magazinen und weitem Stollensystem.
Weil Helgoland so stark befestigt war, hatte die Insel arg zu leiden im letzten Weltkrieg, und zwar bis zum Schluss. Noch am 18. April 1945, also kurz vor der Kapitulation des NS-Regimes, flog die Royal Air Force einen Großangriff mit fast 1000 Maschinen. Und auf den Tag genau zwei Jahre später folgte dann die Operation Big Bang am 18. April 1947. Rund 10 Seemeilen vor dem Roten Felsen dümpelten damals 12 Schiffe in der Nordsee. Unter anderem ein Schlepper mit mehreren Reportern an Bord, darunter auch die spätere Radiolegende Hermann Rockmann. Etwas abseits schwamm der Kabelleger Lasso. Das britische Sprengkommando auf der Lasso erhielt das Zündsignal um Punkt 13 Uhr, exakt mit dem Zeitzeichen der Londoner BBC. Und Hermann Rockmann berichtete:
Die Sprengung ist erfolgt. In mächtigen Rauchpilzen schießt der Qualm empor.
Das Potsdamer Abkommen, die Entmilitarisierung Deutschlands, war der Hintergrund für den Big Bang. Für den hatte man den gewaltigen U-Boot-Bunker und das weit verzweigte Stollensystem im Felsen Helgolands, die Kasematten und Magazine auf der Insel, randvoll gefüllt. Mit fast 9000 Wasserbomben, 4000 Torpedoköpfen und mehr als 90.000 Granaten. Alles in allem fast 7000 Tonnen Munition. Die größte nicht-nukleare Explosion, die es bis dahin je gab. Mit etwa einem Fünftel der Sprengkraft, die die atomare Hiroshima-Bombe hatte.
Wir wissen, dass viel zerstört ist. Und wir hoffen nur dabei, dass ein Teil der Insel erhalten geblieben ist, dass sie für die Helgoländer später wieder bewohnbar ist.
Das dauerte allerdings noch eine ganze Weile. Helgoland diente erstmal als Übungsziel für die britische Luftwaffe. Erst knapp 5 Jahre nach dem Big Bang, am 1. März 1952, kam der Rote Felsen wieder in deutschen Besitz. Zwischendurch war eine spektakuläre Besetzung der Insel gelaufen. Die risikoreiche Aktion, die damals in Presse und Wochenschau dick Schlagzeilen machte, hatten 2 deutsche Studenten gestartet. Einer davon war René Leudesdorf. Zur nie eindeutig geklärten Frage, ob London einst wirklich vorhatte, die ganze Insel in die Luft zu jagen, meint der heutige Pensionär Leudesdorf.
Die Briten wollten nur die Militäranlagen sprengen und nicht die Insel als Ganze. Hätten sie das vorgehabt, hätten sie als erstes hier die Westmauer sprengen müssen. Die ist stehen geblieben. Genauso wie die Hafenmolen stehen geblieben sind. Alle zivilen Anlagen haben sie verschont. Sie haben nur die militärischen Anlagen gesprengt und das war nicht völkerrechtswidrig.
Der Insulaner Max Krüss dagegen glaubt schon, dass Helgoland durch die Supersprengung verschwinden sollte.
Die Briten haben hier noch tonnenweise, 1000 tonnenweise Munition hierüber geschafft und in diese Gänge verbracht und in die ganzen militärischen Stollen. Und das ist doch wohl ein Grund anzunehmen, dass diese Sprengung die ganze Insel vernichten sollte.
Der Big Bang vom Frühjahr 47 ist zwar längst Geschichte, hat auf der Insel aber seine Spuren hinterlassen. Ein gewaltiger Krater zeugt noch heute vom großen Knall.
Frank Politz über Helgoland und den Big Bang. Und um das Wahrzeichen Helgolands geht es heute in unserem Rätsel. Das Wahrzeichen, über das der frühere Helgoländer Bürgermeister Henry Peter Rickmers gesagt hat:
Die lange Anna ist, wie gesagt, von Helgoland nicht wegzudenken. Und ich habe damals immer gesagt, wenn sie während meiner Amtszeit umfällt, dann muss ich von Helgoland flüchten. Die lange Anna ist etwas schlanker geworden, glaube ich. Hagerer, kerniger, kann man vielleicht auch sagen. Aber sie ist eben unsere lange Anna. Und man muss hinschauen und muss mitempfinden, sie ist ein Teil Helgolands. Und sie lebt nicht nur als Steinblock dort, sondern sie ist wirklich etwas mehr.
Und nun kommt unsere Rätselfrage zur langen Anna. Wir wollen von Ihnen wissen, wann die einzige Besteigung oder Erkletterung der Langen Anna stattfand. Jedenfalls die einzige, die bekannt ist. Inzwischen ist das Klettern da verboten. Also wann war jemand da oben? Wenn Sie es wissen, schicken Sie eine Postkarte mit der Lösung an Radio Bremen. Bremen 2, Stichwort Mare, Postfach Bremen. Oder eine Mail mit der Lösung an mareradio@radiobremen.de. Einsendeschluss ist der 22. März. Zu gewinnen gibt es wie immer ein Jahresabo der Zeitschrift Mare und ein Mare-Buchpaket. Das hat beim letzten Mal gewonnen Christian von Weihe aus Bremen. Der wusste, dass die größten Containerschiffe der Welt über 21.000 Standardcontainer transportieren können. Warum heißt der Steinbeißer eigentlich Steinbeißer? Man könnte ja auf die Idee kommen, das sei so ähnlich wie beim Zitronenfalter, der ja bekanntlich auch keine Zitronen faltet, aber das hieße dem Steinbeißer Unrecht tun, denn der trägt seinen Namen nicht ganz zu Unrecht. Außerdem ist er zwar sehr hässlich, aber auch sehr lecker und genau an dieser Stelle kommt unser Captain Cook Hans-Helge Ott ins Spiel, denn das interessiert ihn eigentlich bei fast allen Lebewesen am meisten. Captain Cooks Kombüse.
Felsen in der Brandung sind hart, stabil, unempfindlich, sind Synonym für fabelhafte Kerle, auf die man zählen kann, die aber manchmal auch verschlossen sind wie die Austern, an denen kann man sich die Zähne ausbeißen. Austern zum Beispiel, genau, ja, das sind solche Kerle, gepanzert und auf jeden Angriff vorbereitet. Und zugänglich sind sie und schroff, haben aber einen weichen Kern.
Lecker.
Ja, und dann kommen da plötzlich so schräge Gestalten an, sehen schon nicht besonders nett aus, groß, schwer und mit einem Gesicht, das man sich ungern aus der Nähe ansieht.
Das ist ja ekelhaft.
Sie sehen die Auster, denken an deren weichen Kern, nehmen die Auster zwischen die Zähne und beißen sie einfach durch. Haps. Gut, denken Sie jetzt, das machen die einmal, aber das wird Ihnen zu denken geben. Die sollen sich jetzt mal ihr Gebiss ansehen.
Aua.
Also, Sie machen es nicht einmal, sondern immer wieder. Die Zähne gehen dabei drauf, da haben Sie recht. Aber sie wachsen einfach nach.
Wow.
Ja, in dem Punkt hat der Steinbeißer wirklich Glück. 25 Jahre kann er alt werden und nicht einmal muss er Angst vorm Zahnarzt haben. Aber da, wo er lebt, gibt's die sowieso nicht so häufig, nämlich in 500 Meter Tiefe und mehr. Auf dem Grund der kalten Meere im Norden der Erde. Da macht er sich's gemütlich und knuspert Muscheln und Stacheltiere. Aber jetzt kommen wir ins Spiel. Wenn diese Kerle nämlich ein Leben in Saus und Braus mit Austern satt geführt haben, dann landen sie auf unserem Tisch. Da werden sie dann schon sehen. Wir bereiten sie so zu, dass sie sich nie wieder an eine Auster heranmachen. Und der Steinbeißer sieht vielleicht nicht besonders charmant aus, wenn auch nicht so wild wie der Seeteufel. Aber er ist lecker, sehr lecker. Schneeweißes, festes Fleisch, aromatischer Geschmack, wunderbar. Sie können alles Mögliche mit ihm machen. Braten oder dämpfen, paschieren, im Ofen backen. Grillen weiß ich nicht so, tätig eher nicht, aber versuchen können Sie es ja mal. Aber immer die Filets würde ich Ihnen raten. Als ganzer Fisch, ich weiß nicht. Er wird ja auch sehr groß. Er kann über einen Meter lang werden. Mein Rat, panieren Sie ihn. Nach alter Väter Sitte mit Mehl, Ei und Paniermehl geht natürlich. Aber nehmen Sie doch mal Panko-Brösel statt Paniermehl. Die sind ein bisschen größer, sehr knusprig. Oder mischen Sie Mehl und geriebenen Parmesan und wälzen den Fisch darin. Oder was ich mache, wenn es schnell gehen soll und weil ich Senf so gerne mag, einfach in einer Mischung aus Senf und etwas Mayonnaise wälzen und dann in Paniermehl. Aber nehmen Sie einen milden Senf, sonst merken Sie von dem Fisch ja nichts mehr. Und wenn Sie noch ein bisschen recherchieren wollen über den Steinbeißer, dann werden Sie schwer ins Grübeln kommen. Er heißt nämlich eigentlich Catfish und nicht Steinbeißer. Ja, aber auch nicht Catfish mit C, also Katzenfisch. Das ist nämlich ein Süßwasserfisch aus den Südstaaten der USA. Manchmal wird er auch als Ludemer verkauft, der aber ja eigentlich der viel kleinere Wolfsbarsch ist. Der wirkliche Steinbeißer ist aber ein kleiner Süßwasserfisch aus Europa und Asien, der auch Dorngrundel heißt und nur 10 cm lang wird. Oh Mann, diese Fischnamen, daran kann man sich wirklich die Zähne ausbeißen.
Die Hohe See galt lange als rechtsfreier Raum, wo allenfalls das Recht von Kanone und Enterhaken galt. Aber das hat sich zumindest teilweise geändert. Auch durch das Seerechtsübereinkommen, das 1982 geschlossen wurde, und die Einrichtung des Internationalen Seegerichtshofs in Hamburg. Und dahin möchten wir Sie jetzt mitnehmen. Nach Hamburg in ein imposantes Gebäude in Elbschusssee-Nähe, in einen nicht minder imposanten Gerichtssaal. Mit genug Platz für die 21 Richter aus fast aller Herren Länder. Einige wie die USA haben das Seerechtsübereinkommen nicht unterzeichnet und sind nicht dabei, aber 168 Staaten sind es. Und Matthias Füracker, Richter am Internationalen Seegerichtshof, erklärt, was wir hier noch sehen.
Die Plätze hier im Vordergrund, das sind dann die Plätze, die den Parteien zugewiesen werden. Also Kläger und Beklagter, wenn Sie so wollen, oder Antragsteller, Antragsgegner. Da nehmen dann die Vertreter dieser jeweiligen Staaten Platz. Das sind häufig dann auch ranghohe Vertreter dieser Staaten. Hängt ein bisschen von der Bedeutung ab, die ein Staat dem Verfahren beimisst. Aber wenn es gerade uns zum Beispiel um Fälle geht, bei denen Seegrenzen festgelegt werden, dann ist es durchaus auch so, dass da auch die Außenminister hier in der Delegation vertreten sind und auch einige Tage hier bleiben.
Ist das denn ein Hauptberuf oder ein Nebenberuf für die Richter im Regelfall?
Also die Richter sind hauptberuflich Richter. Es wird auch von ihnen erwartet, dass sie andere Tätigkeiten aufgeben. Allerdings ist es so, dass sie natürlich nicht ihr volles Gehalt beziehen in der Zeit, in der keine Verfahren stattfinden. Die Richter haben häufig einen beruflichen Hintergrund aus der Diplomatie, aus den Außenministerien oder eben aus den Hochschulen stammt.
So, hier kommen wir jetzt an. Das sind die Fahnen aller vertragsschließenden Staaten, richtig?
Sogar etwas mehr.
Wieso?
Das ist ein Geschenk der Vereinten Nationen zur Einweihung des Gebäudes. Und man hat uns damals alle Flaggen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen geschenkt.
Und da steht auch noch eine hinduistische Gottheit am Rande. Wer ist das? Vishnu?
Wir können nachsehen,
Shiva?
Welche Gottheit es genau ist. Es ist in jedem Fall ein Geschenk des Staates Indien an den Seegerichtshof. Wir sehen mal, es ist Shiva. Insgesamt werden hier in diesem Eingangsraum eben Geschenke ausgestellt, die der Seegerichtshof vor allem von Staaten erhält bei bestimmten Gelegenheiten.
In großer Dankbarkeit für ein ergangenes Urteil.
So würden wir das, nein, so ist es auch nicht, sondern diese Geschenke werden ohne Anlass eigentlich, ohne konkreten Anlass gegeben.
Ja, das war auch nicht ganz ernst gemeint.
Wobei Sie tatsächlich hier ein Schiff sehen können, um das es in einem Verfahren vor dem Seegerichtshof ging, nämlich die Ara Libertad.
Moment, wo? Ach so, hier an der Decke.
Die Ara Libertad ist
ein Dreimaster.
Ein Flaggschiff der argentinischen Marine.
Hinten auch die argentinische Fahne dran.
Ein Segelschiff, also auch ein Kriegsschiff der argentinischen Marine. Und dieses Kriegsschiff wurde vor einigen Jahren in einem Hafen in Ghana festgenommen, beschlagnahmt, wegen zivilrechtlicher Forderungen gegen die Republik Argentinien. Und Argentinien hat dann hier in einem Verfahren erreicht, dass die Ara Libertad von den Behörden Ghanas umgehend wieder freigelassen werden musste, weil Kriegsschiffe eben Immunität haben nach dem Völkerrecht.
Hier haben wir noch mehr Geschenke, die von anderen Staaten gekommen sind. Was ist das? Das ist eine Steel Drum?
Das ist eine Steel Drum, ein Geschenk des Staates Trinidad und Tobago. Spielt sich natürlich, wenn man nichts davon versteht, nicht besonders gut.
So, dann wollen wir mal über das sprechen, was Sie eben schon angesprochen haben, nämlich um welche Fälle es typischerweise geht. Also beispielsweise der Rechtsstreit zwischen Ghana und Argentinien. Ein Schiff wird an die Kette gelegt, wird festgesetzt und es wird die Herausgabe verlangt. Ist das ein typischer Fall hier?
Das ist ein typischer Fall, ein Fall, der jedenfalls öfter vorkommt. Denn in der Tat ist ja dann die Festsetzung gerade eines Handelsschiffes ein enormer wirtschaftlicher Schaden. Häufig ist es auch so, dass mit dem Schiff auch die Besatzung festgenommen wird. Und in solchen Fällen kann der Seegerichtshof dann auch gegebenenfalls über die Freilassung dieser Besatzung entscheiden. Und dann hat das Ganze eben auch noch einen wichtigen humanitären Aspekt.
Was sind die weiteren typischen Streitfälle, über die verhandelt wird?
Eine weitere wichtige Kategorie von Fällen sind die sogenannten Seegrenzfälle. Dazu muss man wissen, dieses Seerechtsübereinkommen schafft ja ein ziemlich komplexes System von Meereszonen, die Küstenstaaten beanspruchen können. Und wenn man sich diese Zonen dann auf einer Karte vorstellt, dann kann man leicht sehen, dass die gerade bei benachbarten oder gegenüberliegenden Staaten auch leicht mal sich überschneiden können. Und dann erheben unter Umständen zwei oder vielleicht sogar mal mehr Staaten Anspruch auf ein bestimmtes Meeresgebiet. In solchen Fällen muss man dann die Seegrenze festlegen, die dieses umstrittene Gebiet zwischen den betroffenen Staaten aufteilt. Sowas ist meistens ein sehr sensibler Bereich für Staaten. Das ist von hoher politischer, auch wirtschaftlicher Bedeutung. Es geht oft um die Ressourcen in diesem Seegebiet. Deshalb verhandeln die oft lange und intensiv. Gleichzeitig ist es aber so, dass sie oft auch keine Lösung dieses Streits erzielen. Und dann irgendwann geht dieser Streit eben vor ein Gericht, das dann am Ende diese Seegrenze rechtswirksam festlegt.
Das ist ja wahrscheinlich, Stichwort Tiefseebergbau, etwas, wo in der Zukunft noch erheblich mehr Fälle auf Sie warten können.
Das kann durchaus sein. Ich glaube, beide Bereiche, man muss die natürlich auseinanderhalten. Bei der Abgrenzung von Seegebieten geht es im Prinzip um die Hoheitsrechte der Küstenstaaten. Beim Tiefseebergbau geht es um Bergbauaktivitäten in Bereichen jenseits der Hoheitsgrenzen von Staaten. Also da geht es um diese Tiefsee, diesen Tiefseeboden, der vom Seerechtsübereinkommen speziell geregelt wird und unter eine internationale Verwaltung gestellt wird. Und in der Tat, für diese Streitigkeiten, die sich aus dem Tiefseebergbau und aus dieser internationalen Verwaltung ergeben, da ist die Meeresbodenkammer des Seegerichtshofs exklusiv zuständig.
So, nur noch mal ganz kurz. Wir haben jetzt diese beiden möglichen Fallkonstellationen angesprochen oder diese drei, also Ressourcen im Tiefseebergbau. Wir haben die Grenzproblematik angesprochen und wir haben die Beschlagnahme von Schiffen angesprochen. Können Sie vielleicht noch mal kurz in zwei, drei Stichworten sagen, welche Fälle noch denkbar sind, mit denen Sie zu tun bekommen?
Also woran man denken kann, was in der Zukunft an bedeutenden Fällen kommen könnte, wären Fragen aus dem Bereich des Schutzsystem, Meeresumwelt. Auch Fragen, die sich aus dem Klimawandel ergeben, könnten vielleicht Thema vor dem Seegerichtshof werden. Und was man sich auch vorstellen kann, ist, dass Fragen, die die Fischerei betreffen, vor dem Seegerichtshof verhandelt werden. Insbesondere eben auch Fragen, die die illegale Fischerei betreffen, von der eben eine große Gefahr für die Fischbestände ausgeht, die als großer Faktor bei der Überfischung der Meere gilt.
Nun haben wir ja auch das Problem vielleicht, dass erstens mal nur diejenigen Staaten den Urteilen unterworfen sind, die auch die Konvention unterschrieben haben. Das ist das eine. Was ist denn, wenn jetzt einer der Staaten sagt, interessiert mich nicht, was ihr entscheidet?
Der Seegerichtshof hat, das ist richtig, keine Möglichkeiten, ein solches Urteil durch Zwangsmittel durchzusetzen. Als Seitenbemerkung kann man sich überlegen, welche Zwangsmittel es eigentlich wären, die man einsetzen müsste, um einen Staat zur Einhaltung eines Urteils zu verpflichten.
Das ist ein Grundproblem des internationalen Rechts allgemein, kann man wahrscheinlich sagen.
Das würde ich sagen. Es ist ein Grundproblem, gleichzeitig aber auch ein Problem, das man manchmal fast schon übertrieben sieht. Denn wenn man die Praxis des Völkerrechts allgemein, genauso wie die Praxis von internationalen Gerichten ansieht, stellt man fest, dass die meisten Staaten fast immer ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen einhalten.
Kann es sein, dass es da gerade einen Trend gibt, der in die andere Richtung geht? Also Stichwort Abkehr vom Multilateralismus, dass die Neigung von Staaten, sich nicht mehr an sowas zu halten, eher zunehmen wird, auch durch das Vorbild USA?
Hoffen wir mal, dass Sie zu pessimistisch sind, dass es noch keinen Trend zur Abkehr vom Multilateralismus gibt. Natürlich bemerkt man, dass der Multilateralismus oder die multilaterale Zusammenarbeit von Staaten in die Kritik gerät, unter Druck gerät. Ich kann allerdings jetzt für den Bereich des Seerechts nicht sehen, dass es bisher an Kooperation mangeln würde. Die Staaten kooperieren weiter miteinander. Es gibt neue Projekte für ein Zusatzübereinkommen zum Seerechtsübereinkommen, das viele Staaten mit großem Engagement betreiben.
Worum geht's da?
Es geht dabei um die Biodiversität in Bereichen des Meeres jenseits nationaler Hoheitsgrenzen. Gibt es viele ungelöste Fragen und da hat unter der Schirmherrschaft der UNO sich gerade seit letztem oder vor 2 Jahren eine neue Verhandlungsrunde begonnen, mit der man das Ziel verfolgt, ein neues Zusatzabkommen zu schaffen.
Nicht jeder Streitfall muss vor Gericht und meistens ist es besser, wenn Menschen ihre Probleme selbst miteinander lösen, möglichst friedlich. Dasselbe gilt auch für Staaten. Eine Grenzstreitigkeit, bei der das auf sehr sympathische Weise gelungen ist, hat Hans-Helge Ott ausfindig gemacht. Es liest Peter Kämpfe.
Wenn die Regierung einer Nation A behauptet, dieses Stück Land gehört uns, die Regierung der Nation B aber dasselbe behauptet, dann gibt es Krach. Und da tut es auch nichts zur Sache, wenn das betreffende Stück Land für beide Seiten völlig uninteressant ist. Schließlich geht es ja ums Prinzip. Und gerade das macht das folgende Beispiel so erzählenswert. Genau auf der Mitte zwischen Grönland und Kanada liegt eine Insel. Sie ist schön ruhig gelegen und man hat eine herrliche Aussicht auf einerseits Kanada und andererseits eben Grönland. Trotzdem ist sie nicht gerade ein Ferienparadies, denn sie ist nichts als ein Viertel Quadratkilometer großer Felsen, auf dem kein Strauch, kein Baum, kein Tier und schon gar kein Mensch lebt. Nichts als ein großer, kahler Fels im Meer. Immerhin hat er einen Namen, Hans-Insel. Die Dänen nennen ihn Hans-Ö, die Kanadier Hans-Island. Was kann man mit so einem Ding nun anfangen? Drumherum schippern, werden sie sagen, und aufpassen, dass man nicht dagegen fährt. Aber, weit gefehlt. Zuerst muss ja mal geklärt werden, wem dieser Felsen gehört. Und das ist nicht so einfach. Entdeckt hat diese Perle arktischer Natur der grönländische Forschungsreisende Hans Hendrik im 19. Jahrhundert. 1933 wurde sie vom Internationalen Gerichtshof des Völkerbundes Dänemark zugesprochen, denn Grönland gehört ja zu Dänemark. Aber als der Völkerbund sich 1946 auflöste, war das Urteil ja nicht mehr gültig und da musste die Schicksalsfrage neu verhandelt werden. Wem gehört der Felsen? 27 Jahre lang passierte diesbezüglich nichts. 1973 dann wurde die Grenze zwischen Grönland und Kanada in diesen menschenfeindlichen Bereichen neu bestimmt. Aber weil die Hans-Insel nun mal genau auf der Mitte liegt, haben sie das Problem weiter vertagt. Wahre Patrioten können sich ja inzwischen im Internet Gehör verschaffen. Das dänische Außenministerium platzierte eine Seite, die fragte: Does Hans Island sound Canadian? Ein kanadischer Privatpatriot hielt kräftig dagegen. Und eine pro-dänische Seite nennt sich sogar Free Hans Island und fordert den Ausschluss Kanadas aus der UNO. Genau, der arme Felsen muss endlich befreit werden. Und tatsächlich patrouillieren Militärschiffe beider Nationen rund um die Insel. Und um sicherzugehen, dass kein Fremdling kostbares dänisches respektive kanadisches Land entehrt, kraxelt auch immer mal die eine oder andere Abordnung auf den Felsen und sieht nach. Und was passiert dann? Nach diesen ungeheuren Provokationen? Werden Interkontinentalraketen gezündet? Nö. Stattdessen hinterlässt jede dieser mutigen Expeditionsgruppen eine Flasche anständigen Alkohols als kleinen Gruß für den Erzfeind auf der Insel zurück. Wahrscheinlich handelt es sich einerseits um kanadischen Whisky und andererseits um Aquavit. Ich denke, beide Seiten werden damit hoch zufrieden sein.
Ein Fels in der Brandung muss nicht unbedingt aus Stein sein, weil es ja auch eine Metapher ist, benutzt auch für Menschen, die Halt und Hoffnung in schwierigen Situationen geben. Für wen würde das besser passen als für die Seenotretter der DGZRS? Die Kollegin Anke Wiebersieg kann das bestätigen.
Wir sind von Norddeich nach Norderney gesegelt. Unsere beiden Kinder waren noch recht klein, waren auch an Bord. Und wir sind immer schön im Fahrwasser geblieben, in dem betonten Fahrwasser. Es war ablaufend Wasser, recht windig und kabbelig, die See. Naja, und dann sind wir vor Norderney plötzlich im Fahrwasser auf eine Sandbank aufgelaufen. Und fest saßen wir. Also die Wellen waren ziemlich groß und wir saßen da auf Grund. Das Wasser schwappte immer irgendwie ins Boot rein. Wir haben dann ganz schnell die Segel runtergelassen und kamen da aus eigener Kraft und mit Motorkraft auch nicht mehr runter. Naja, und dann haben wir kurzerhand in Bremen angerufen, die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, haben denen kurz die Lage geschildert, dass wir hier vor Norderney an einer Abzweigtonne festsitzen. Und dann haben die gesagt, wir schicken ein Boot. Und dann haben wir da ein paar Minuten ausgeharrt. Es war ganz dramatisch. Unsere Kinder guckten auch schon mit großen Augen aus der Kabine heraus, was denn da oben los ist. Ja, und dann sah ich, wie dieses kleine Tochterboot von damals hieß der Seenotrettungskreuzer noch Bernhard Gruben, der auf Norderney stationiert war. Und dieses kleine Tochterboot, Johann Fidi, haben sie geschickt. Und ich sah, wie es da aus der Hafeneinfahrt rausfuhr da hinten und war so erleichtert und dachte, juhu, mein Retter ist in Sicht, mein Fels in der Brandung. Ich war so glücklich, als ich das sah schon und habe gedacht, okay, jetzt wird alles gut. Und dann haben sie uns vorwärts über die Sandbank gezogen. Dann konnten wir dann aus eigener Kraft aber das letzte Stück in den Hafen fahren und waren einfach nur dankbar, dass die uns gerettet haben. Wir sind dann später, als wir angelegt hatten, noch bei denen vorbei an der Station und haben uns bedankt und wollten Geld spenden. Und dann sagte unser Retter nur, ach, geht mal lieber ein Eis essen mit den Kindern.